Wunderschönen guten Morgen. Ich freue mich wirklich, dass ich heute hier stehen darf. Ich habe festgestellt, ich habe mir meine alten Predigten durchgehört und jedes Mal, wenn ich die anmache, dann kommt so guten Morgen auch von mir. Ich freue mich. Aber ich freue mich wirklich, dass ich heute hier stehen darf und ich freue mich, dass wir heute uns wieder einen Ticken weiter mit dieser Reihe auseinandersetzen können, mit dem Gedanken aus Offenbarung 21, Vers 6, die Jahreslosung dieses Jahres. Wir haben es jetzt oft genug gehört. Ich denke, ich lese trotzdem nochmal vor, damit wir es vor Augen haben. Da sagt Jesus, also der Johannes schreibt da von Jesus und sagt, und er sprach zu mir, es ist geschehen, ich bin das Alpha und das Omega, der Anfang und das Ende. Ich will dem Dürstenden aus der Quelle des Wassers des Lebens geben, umsonst. Und wir wollen uns heute diesen letzten Teil unserer kleinen Mini-Reihe zu dem Leben aus der Quelle anschauen. Und dazu wollen wir zum Text gehen, der eigentlich jedem hier oder fast jedem bekannt sein dürfte. Das ist aus dem Johannesevangelium die Geschichte von der Frau am Jakobsbrunnen. Und erwartet nicht irgendwelche neuen wichtigen Erkenntnisse, irgendwas besonders Krasses, was passieren wird, denn da ist nicht besonders viel Krasses drin. Was aber drin ist, und das ist das, was mir heute wichtig ist und was es mir heute geht, ist, dass wir Jesus einen Ticken besser kennenlernen, dass wir sehen, was er tut und warum er es tut. Und dass wir, wie Johannes es selber schreibt, also er hat nämlich so eine eigene Zielsetzung in sein Evangelium, das steht in Johannes 20, Vers 31, da sagt er, diese aber sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus, der Sohn Gottes ist. Und damit ihr durch den Glauben Leben habt in seinem Namen. Und genau darum soll es mir heute gehen. Wir wollen Jesus anschauen, wir wollen ihn kennenlernen, wir wollen sehen, dass er der Sohn Gottes ist. Und wir wollen dadurch zu rettendem Glauben kommen. Und da ich das nicht allein machen kann, und da wir das nicht allein können, möchte ich zu Beginn noch beten. Es wäre schön, wenn ihr mit aufsteht. Herr, ich danke dir für diesen Morgen. Ich danke dir, dass wir zusammen in dein Wort schauen dürfen. Ich danke dir, dass wir von dir lernen dürfen. Und ich möchte dich bitten, Herr, dass wir genau das heute tun können, dass du uns berührst, dass du unser Herz anrührst und dass wir wirklich verstehen, wer du bist, dass du der Sohn Gottes bist und dass wir an dich glauben und dass wir zu rettendem Glauben kommen, wenn wir das noch nicht haben, Herr. Amen. Also, ich habe euch eine Gliederung mitgebracht und wir wollen diesen Text anhand von drei Kernpunkten eigentlich anschauen. Und diese drei Kernpunkte sind Charaktereigenschaften von Jesus oder Dinge, die Jesus hier tut und die zumindest für mich relativ überraschend oder begeisternd waren. Der erste Punkt wird sein, dass Jesus zielgerichtet ist und dass er retten will. Was genau das bedeutet, werden wir gleich sehen. Der zweite ist, dass Jesus unkonventionell ist und das auf eine, wie wir auch sehen werden, super krasse Art und Weise. Und dass er überhaupt nicht auf die Person schaut, um die es letztlich geht. Oder dass sein Handeln unabhängig von der Person ist. Der dritte Punkt wird sein, dass Jesus überlegen ist. Das ist absichtlich so gewählt, das hört sich vielleicht ein bisschen krass an, aber wir werden in der Geschichte sehen, dass Jesus genau das deutlich macht und dass er alleine derjenige ist, der am Schluss retten kann. Niemand sonst und dass seine Gabe, das was er hat, besser ist als alles andere. Und abschließend wollen wir uns noch mal ein bisschen mit dieser Frage auseinandersetzen, was ist jetzt eigentlich die Gabe, die Jesus am Schluss gibt? Was ist dieses lebendige Wasser? Und ich möchte mit dem Text beginnen. Wir wollen uns genauer die Verse 1 bis 14 anschauen. Da aber die Geschichte ein Ticken länger geht, habe ich gedacht, ich enthalte sie euch nicht vor und wir lesen einfach die Verse 1 bis 26. Ist nicht so schlimm, wie sie es jetzt anhört. Ihr könnt in euren eigenen Bibeln mitlesen oder hier in der Wand. Ich habe das mitgebracht. Als nun der Herr erfuhr, dass die Pharisäer gehört hatten, dass Jesus mehr Jünger mache und taufe als Johannes, obwohl Jesus nicht selbst taufte, sondern seine Jünger, da verließ er Judäa und zog wieder nach Galiläa. Er musste aber durch Samaria reisen. Da kommt er in eine Stadt Samarias, genannt Sichar, nahe bei dem Feld, das Jakob seinem Sohn Josef gab. Es war dort aber Jakobs Brunnen. Weil nun Jesus müde war von der Reise, setzte er sich so an den Brunnen. Es war um die sechste Stunde. Da kommt eine Frau aus Samaria, um Wasser zu schöpfen. Jesus spricht zu ihr, gib mir zu trinken. Denn seine Jünger waren in die Stadt gegangen, um Speise zu kaufen. Nun spricht die samaritische Frau zu ihm, wie erbittest du als ein Jude von mir etwas zu trinken, da ich doch eine samaritische Frau bin? Denn die Juden haben keinen Umgang mit den Samaritern. Jesus antwortete und sprach zu ihr: Wenn du die Gabe Gottes kennen würdest und wer der ist, der zu dir spricht, gib mir zu trinken, so würdest du ihn bitten und er gäbe dir lebendiges Wasser. Die Frau spricht zu ihm: Herr, du hast ja keinen Eimer und der Brunnen ist tief. Woher hast du denn das lebendige Wasser? Bist du größer als unser Vater Jakob, der uns den Brunnen gegeben und selbst daraus getrunken hat, samt seinen Söhnen und seinem Vieh? Jesus antwortete und sprach zu ihr: Jeden, der von diesem Wasser trinkt, wird wieder dürsten. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, den wird in Ewigkeit nicht dürsten, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, wird in ihm zu einer Quelle von Wasser werden, das bis ins ewige Leben quillt. Die Frau spricht zu ihm: Herr, gib mir dieses Wasser, damit ich nicht dürste und nicht hierher kommen muss, um zu schöpfen. Jesus spricht zu ihr: Geh hin, rufe deinen Mann und komm her. Die Frau antwortete und sprach: Ich habe keinen Mann. Jesus spricht zu ihr: Du hast recht gesagt, ich habe keinen Mann. Denn 5 Männer hast du gehabt und der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Da hast du die Wahrheit gesprochen. Die Frau spricht zu ihm: Herr, ich sehe, dass du ein Prophet bist. Unsere Väter haben auf diesem Berg angebetet und ihr sagt, in Jerusalem sei der Ort, wo man anbeten soll. Jesus spricht zu ihr: Frau, glaube mir, es kommt die Stunde, wo ihr weder auf diesem Berg noch in Jerusalem den Vater anbeten werdet. Ihr betet an, was ihr nicht kennt. Wir beten an, was wir kennen. Denn das Heil kommt aus den Juden. Aber die Stunde kommt und ist schon da, wo die wahren Anbeter den Vater im Geist und in der Wahrheit anbeten werden. Denn der Vater sucht solche Anbeter. Gottes Geist und die ihn anbeten, müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Die Frau spricht zu ihm: Ich weiß, dass der Messias kommt, welcher Christus genannt wird. Wenn dieser kommt, wird er uns alles verkündigen. Jesus spricht zu ihr: Ich bin's, der mit dir redet. Was wir hier also sehen, ist die Geschichte einer Frau, die Jesus irgendwie zufällig an so einem Brunnen trifft. Und wir sehen, das ist ein sehr, sehr skurriles Gespräch. Also die reden die ganze Zeit aneinander vorbei. Und man bekommt den Eindruck, dass diese Frau ein bisschen dumm ist. Ich zumindest, ich weiß es nicht. Ich möchte diesen Text ein bisschen in den gesamten Kontext einordnen. Was ist bis jetzt passiert? Das ist relativ am Anfang vom Johannesevangelium und relativ am Anfang von Jesu Dienst. Er wurde kurz vorher von Johannes im Jordan getauft. Dort wurde er quasi von Gott bestätigt und hat dann langsam angefangen, den Dienst von Johannes zu übernehmen. Das ist auch dieser bekannte Ausspruch, den Johannes im dritten Kapitel tätigt, wo er sagt: Ich muss abnehmen, er aber muss zunehmen. Und da meint Johannes genau diesen Übergang, dass Jesus jetzt langsam seinen Dienst übernimmt und mit seinen Jüngern durch Judäa reist und Leute tauft und auch predigt. Das Ganze hat natürlich einiges zur Folge, denn die religiöse Schicht, Führungsschicht, die damals da war, hat das Ganze beobachtet. Die Pharisäer waren also sich bewusst, dass da irgendwas im Umschwung war, und wenn irgendwas im Umschwung ist, ist es immer problematisch erstmal. Insbesondere, weil Johannes auch nicht ganz beliebt war bei den Pharisäern, denn Johannes hat Buße gepredigt und diese Buße hat er nicht nur den elenden Menschen auf der Straße gepredigt, sondern auch den Pharisäern. Und die Pharisäer hatten Selbstverständnis davon, die heiligsten und wichtigsten Menschen auf Erden zu sein, und wenn jemand herkommt, behauptet von Gott gesandt zu sein und ihnen sagt, tut Buße, dann ist das sowas wie eine Majestätsbeleidigung. Geht gar nicht. Man muss dazu sagen, dass Johannes auch nicht der sensibelste Mensch auf Erden war. Er hat die Pharisäer mal mit ihr Otternbrut begrüßt, was für jüdische Verhältnisse schon eine relativ krasse Beleidigung ist. Wir haben also diese Spannung zwischen den Pharisäern und Johannes. Und Jesus wird von Johannes getauft, wird also Teil von dieser Bewegung des Johannes und stellt sich somit auf die Seite von Johannes. Und damit sind auch Spannungen mit den Pharisäern vorprogrammiert. Die Stimmung war also aufgeheizt. Kurz vorher haben wir dieses Gespräch mit Nikodemus. Nikodemus war selber auch ein Pharisäer, ein Schriftgelehrter, der zu ihm gekommen ist, nachts heimlich, damit ihn kein anderer sieht, und hat gesagt, ja, wir glauben irgendwie, dass da was dran ist, was du sagst, und fragt ihn dann, wie kann ich denn ewiges Leben haben? Und genau das ist so dieser große Kontext, den wir um diese Geschichte rumsehen. Und dann geht's los mit meinem ersten Punkt. Jesus ist zielgerichtet, er will retten. Als nun der Herr erfuhr, dass die Pharisäer gehört hatten, dass Jesus mehr Jünger mache und taufe als Johannes, da verließ er Judäa und zog wieder nach Galiläa. Und ich habe mich gefragt, warum ist er gegangen? Hatte er Angst vor den Pharisäern? War da irgendwie hat er Angst gehabt, dass die ihn ergreifen und töten würden? Und das habe ich gedacht, ist eigentlich eher unwahrscheinlich. Wenn wir uns zwei Verse vor dieser Geschichte anschauen, da heißt es, dass Gott zu Jesus sagt, dass er ihm alles in die Hand gegeben hat. Dass er ihm alle Macht gegeben hat auf Erden. Das heißt also, Jesus wird in dieser Situation auf keinen Fall Angst gehabt haben, dass ihn irgendjemand was antut. Er ist also nicht aus der Gegend hier, aus Judäa geflohen, weil er Angst vor den Pharisäern hatte. Warum ist er dann gegangen? Und das ist ein wichtiger oder interessanter Punkt, wenn wir uns das genauer anschauen. Gegangen ist er, weil seine Zeit noch nicht da war. Für Jesus war es von vornherein klar, dass er irgendwann eines Tages sterben wird. Daran gab es nie Zweifel. Dazu ist er auf die Erde gekommen und das ist Gottes großer Heilsplan von vornherein gewesen. Es ist auch so, dass Jesus überhaupt keine große Wahl hatte, denn vorher wurde alles schon vorhergesagt. Propheten haben das hunderte Jahre zuvor gesagt, was Jesus ungefähr genau tun würde. Es wurde gesagt, dass er in Bethlehem geboren wird. Es wurde gesagt, dass er nach Ägypten fliehen wird. Es wurde gesagt, dass er Leute heilen wird, dass er irgendwann auf dem Esel in Jerusalem einreiten wird und letztlich, dass er am Kreuz sterben wird. Keine Sekunde, kein Moment in Jesu Leben war irgendwie zufällig oder willkürlich. Das, was Jesus tut, folgt einem großen göttlichen Plan. Da steht eine klare Linie dahinter. Und wir lesen an vielen Stellen im Johannesevangelium, dass die Pharisäer versuchen, Jesus festzunehmen, aber Jesus geht einfach weg, manchmal auf natürliche Art und Weise, manchmal übernatürlich. Und dann steht immer so eine kleine Begründung dahinter, weil seine Zeit noch nicht gekommen war. Wir haben also diese Motivation von Jesus, dass er einfach gesehen hat, sein Dienst in Judäa da unten ist vorbei und er möchte jetzt nach Galiläa reisen. Und er hat vorher noch einen anderen Termin, nämlich mit dieser Frau am Jakobsbrunnen. Auch der ist in keiner Weise zufällig oder komisch. Und wir sehen das, wenn wir uns den vierten Vers hier nochmal anschauen. Da heißt es, er musste aber durch Samaria reisen. Und als ich das gelesen habe, bin ich ein bisschen stutzig geworden, weil das so nicht stimmt. Ich habe euch eine Karte mitgebracht, die ist leider auf Englisch, aber ich denke, ihr bekommt die Idee mit. Da unten ist Judäa, da oben ist Galiläa und zwischendrin liegt Samaria. Jesus war ungefähr hier oben unterwegs und wurde hier im Jordan getauft. Und wenn er jetzt von Judäa nach Galiläa will, dann muss er auf kürzesten Weg natürlich durch Samaria hindurch. Aber die Juden, wenn sie von Judäa nach Galiläa gereist sind, haben entweder die Küstenroute genommen, also um Samaria außenrum, oder sind hier über den Jordan gegangen, durch Perea und dann hier über diese Route nach oben nach Galiläa. Es war also niemals ein Zwang, durch Samaria zu reisen. Wieso schreibt Johannes, und er wusste garantiert, dass man auch anders hätte reisen können, wieso schreibt er, er musste durch Samaria ziehen? Und das Logischste dazu ist einfach, dass wir sagen, Jesus musste dorthin, weil es von vornherein so festgelegt war. Es war Gottes Plan, dass Jesus diese Frau am Brunnen treffen würde. Dass er dieses relativ komische, verstrickte und schräge Gespräch mit ihr führen würde. Und dass sie am Schluss dadurch gerettet werden würde. Und nicht nur sie, sondern auch noch viele aus ihrem Dorf. Wir können das dann in den Versen danach noch lesen, falls ihr das zu Hause nachmachen wollt. Also, Jesus handelt hier absolut absichtlich, zielgerichtet und er will nach Samaria, er will diese Frau treffen und er will diese Frau retten. Mit absoluter Bestimmtheit. Und genauso wie die Frau damals nicht zufällig auf Jesus getroffen ist, ist heute irgendwas zufällig. Keiner von uns sitzt heute zufällig hier. Keiner von uns hat zufällig Gott getroffen, sondern Gott ist es, der immer zu uns gekommen ist, der uns gerettet hat. Du sitzt heute nicht hier, weil das Universum oder das Schicksal es so gewollt hat, sondern du sitzt heute hier, weil Gott es so bestimmt hat. Und das Angebot, das Gott dieser Frau damals gemacht hat, dieses lebendige Wasser, dieses Angebot gilt uns heute, dir heute, mir heute, auf gleiche Art und Weise. Kommen wir zum zweiten Punkt, der sehr, sehr interessant ist. Und dann habe ich genannt, Jesus ist unkonventionell, er schaut nicht auf die Person. Und da wollen wir uns ein bisschen mit dieser Frau auseinandersetzen. Wenn man heute diese Geschichte liest, wir haben das gerade gemacht, dann wird man wahrscheinlich keine großen Probleme damit haben. Man stößt sich nirgendwo an. Jesus zieht durch die Gegend, reist ein bisschen rum, trifft eine Frau, plaudert mit ihr, zieht weiter. Da ist nichts dabei. Aber für damalige Verhältnisse war das so ziemlich das Krasseste und Undenkbarste, was hätte passieren können. Und dafür gibt es mindestens drei Gründe, die ich mir mit euch ansehen möchte. Erstens, diese Frau war eine Samariterin. Zweitens, diese Samariterin war eine Frau. Und drittens, diese Frau war eine Ehebrecherin. Was meine ich konkret damit? Die Samariter waren ein Volk, das hatte israelische Wurzeln oder jüdische Wurzeln. Im Jahr 722 vor Christus ungefähr haben die Assyrer das Nordreich, Israel war damals gespalten, angegriffen und haben es vernichtend geschlagen. Um dann die Herrschaft aufrechtzuerhalten, haben die Assyrer die ganzen Führungsschichten, politisch, wirtschaftlich, religiös, aus dem Land ins Exil geschickt. Und übrig blieben halt dann so ein führerloser Haufen, der sich nicht selber organisieren oder einen Putsch hätte auf die Beine stellen können. Die Assyrer haben zusätzliche Maßnahmen ergriffen, indem sie andere Völker von außen genommen haben und mit angesiedelt haben, damit die Bevölkerung gemischt ist und somit von vornherein so eine gewisse Uneinigkeit herrscht und die Leute sich nicht organisieren können. Diese unterschiedlichen Völker, die da gekommen sind, die haben sich mit den Juden vermischt, die haben geheiratet, die haben Kinder bekommen. Diese anderen Völker haben ihre Religion, ihren Götzenkult mitgebracht und so entstand ein Mischvolk aus Mischlingen. Das ist heute auch wiederum nichts Schlimmes. Damals war das super schlimm, denn Gott hat verboten, dass sich die Juden mit anderen Völkern vermischen. Und es entstand ein vermischter Götzenkult. Die Samariter haben zwar immer noch die fünf Bücher Mose genommen, hatten das heißt so ihre Spezialversion davon. Und wir haben das auch in dem Text gelesen, die haben ihren eigenen Tempel irgendwann gebaut. 400 vor Christus ungefähr haben die auf dem Berg Gerizim so ein Tempel errichtet und hatten von da an so eine absolute Trennung zwischen Samaritern und Juden. Als dann die Führungsschicht aus dem Exil zurückkam, konnten die gar nichts mehr mit den Samaritern anfangen. Denn das war ein Mischvolk, es waren Götzendiener, es waren Abtrünnige, es war Abschau. Man hatte nichts mehr, überhaupt nichts mehr miteinander zu tun. Man kann sich das vielleicht ein bisschen so vorstellen wie zu Zeiten der Apartheid, wo man Weiße und das ist der politisch korrekte Begriff, farbig passt. Also wo man Weiße und Farbige, ich will niemanden, genau, wo man die getrennt hat und wo man darauf geachtet hat, dass sie überhaupt keinerlei Kontakt haben. Es gab unterschiedliche Warteschlangen für Weiße und für Farbige. Es gab unterschiedliche Busabteile für Weiße und Farbige. Man hat alles getrennt. Die haben keine Freundschaften gehabt, die haben nicht zusammen in derselben Nachbarschaft gewohnt. Da gab es keinerlei Kontakt. Und ungefähr so können wir uns auch die Situation zwischen den Juden und Samaritern vorstellen. Da gibt es in Vers 9 diesen kleinen Einschub von Johannes, da sagt er erklärend, denn die Juden haben keinen Umgang mit den Samaritern. Das Wort, das da steht, bedeutet wörtlich übersetzt so viel wie, die benutzen nicht dieselben Dinge. Das heißt also, ein Jude würde niemals zum samaritischen Brunnen gehen und würde daraus trinken. Geschweige denn einen Eimer von einer Samariterin nehmen und sich damit Wasser rausholen, weil der ist verunreinigt durch diesen samaritischen Abschaum, der das Ding vorher angefasst hat. Niemals würde man in irgendeiner Form Kontakt miteinander suchen. Der zweite Punkt ist, dass diese Samariterin eine Frau war. Auch das ist heute nicht mehr so sonderlich problematisch, wenn ich durch die Stadt gehe und jemanden eine Frau anspricht, dann dreht sich kaum jemand um, dann ist keiner verwundert, keiner verunsichert. Damals war das was anderes, denn Frauen waren was sehr Kompliziertes. Aus zwei Gründen. Aus zwei Gründen, ist nicht so, wie ihr jetzt denkt. Die Frauen waren was sehr Kompliziertes aus zwei Gründen. Nämlich erstens bestand immer die Gefahr, dass wenn man diese Frau anschaut, dass dann irgendwelche sexuellen Gefühle hochkommen und dass man zur Sünde verleitet wird. Man könnte zur Sünde verleitet werden, den Nachbarn um seine Frau zu beneiden. Man könnte grundsätzlich auf die Idee kommen, die Frau sich zu angeln und irgendwas zu machen, was man nicht hätte machen sollen. So eine Frau war also immer eine mögliche Falle, eine Ursache für Sünde. Und der zweite Punkt ist, dass Frauen während ihrer Periode als unrein galten. Das heißt, so eine Frau zu berühren, würde einen selber auch unrein machen. Frauen sind also was ganz, ganz, ganz Gefährliches und man muss auf jeden Fall Abstand davon halten. Es gab einige Rabbiner, die waren so krass, die haben gelehrt, man sollte in der Öffentlichkeit nicht mehr mit seiner eigenen Frau oder seinen eigenen Töchtern reden. Und wenn euch das Ganze noch nicht krass genug ist, ich habe im babylonischen Talmud was gefunden, da gibt es so eine Beschreibung von unterschiedlichen Typen von Pharisäern. Und die einen Pharisäer, die nannten sich die blutenden Pharisäer. Warum? Die waren so heilig, dass sie durch die Straßen gelaufen sind und dabei die Augen geschlossen hatten. Denn man hätte ja eine Frau sehen können. Und so sind die durch die Straßen gelaufen mit geschlossenen Augen. Und wie das halt so ist, man rammt irgendwann gegen eine Wand. Und die bekommen Schrammen, die fangen das Bluten an. Die schauen ganz, ganz komisch aus. Aber für sie war das ein Zeichen ihrer überragenden, alles erhabenen Heiligkeit. Denn sie waren ja so toll, dass sie nicht mal die Frauen angeschaut haben. Also, eine Frau ansprechen ist eigentlich was, was ein religiöser Jude niemals getan hätte. Das geht nicht. Das ist ein Tabu, das man so nicht einfach brechen kann. Und der dritte Punkt ist, dass diese Frau eine Ehebrecherin war. Wir haben das gelesen in dem Text. Da weiß Jesus, weil er Gottes Sohn ist, weil er allwissend ist, dass diese Frau bereits 5 Männer gehabt hat und aktuell mit einem Mann zusammenlebt, mit dem sie nicht verheiratet ist. Sie ist also eine Ehebrecherin. Man hätte auch anderweitig auf diesen Schluss kommen können. Vielleicht jetzt nicht, dass sie bereits 5 gehabt hat, aber dass mit ihr irgendwas nicht stimmt. Warum? Wir lesen am Anfang in der Beschreibung, dass es ungefähr um die 6. Stunde war. 6. Stunde heißt 12 Uhr mittags, denn die 1. Stunde war Sonnenaufgang, ungefähr 6 Uhr. Das heißt, die 6. Stunde war der heißeste und der schlimmste Moment am Tag. Man macht da eigentlich normalerweise Siesta, legt sich hin und entspannt. Die Frau aber nimmt sich einen schweren Tornkrug, geht Kilometer durch, so ein Wüstenlandschaftsgebiet, bis hin zu dem Brunnen und schöpft und nimmt dann diesen superschweren Krug wieder mit, den ganzen Weg zurück. Und das in der sengenden Mittagshitze. Das würde kein normaler Mensch machen, das ist verrückt. Wieso also macht sie das? Wieso ist sie da um 12 Uhr mittags? Und die Erklärung ist wieder ganz einfach. Die Frau war auch in ihrer eigenen Gemeinschaft, in ihrem Dorf, ausgeschlossen. Sie war jemand, mit dem man sich nicht unbedingt zeigen wollte. Wie ich vorhin schon erwähnt habe, die Samariter hatten auch als Grundlage für ihren Glauben die 5 Bücher Mose. Und somit war Ehebruch auch für sie ein großes Problem. Und eine Frau, die bereits 5-mal verheiratet war und aktuell mit einem Mann zusammenlebt, mit dem sie nicht verheiratet ist, war eine sehr, sehr problematische Situation. Mit so einer Frau möchte man eigentlich nichts zu tun haben. Und so kann es halt dann sein, dass die Frau aus eigenen Stücken gesagt hat, ich will mich lieber von den anderen fernhalten, das ist mir zu anstrengend. Und ist dann gegangen, wenn kein anderer geht. Und das ist genau dann zur Mittagszeit, denn niemand wäre so blöd, um dieser Zeit auf die Idee zu kommen, mit dem Krug quer durch die Wüste zu rennen. Die Frau ist also so ziemlich das Allerletzte, was man sich vorstellen kann. Sie ist aus einem Mischvolk, aus einem abtrünnigen, für die Juden widerlichen Volk. Sie ist eine Frau von vornherein, also schon mal nicht unbedingt das, was ein religiöser Mann ansprechen sollte. Und sie ist so schlimm, dass sie in ihrer abartigen Gesellschaft sogar noch verachtet ist. Also sie ist das Letzte vom Letzten, könnte man so sagen. Und trotzdem sagt sich Jesus, ich gehe genau zu dieser Frau hin. Und wir haben vorher schon gesehen, dass Jesus dort nicht aus Zufall hingegangen ist oder weil er ganz, ganz plötzlich zu dem Brunnen musste und zufällig die Frau da war, sondern Jesus ist dort mit voller Absicht hingegangen. Jesus ist mit voller Absicht zu dieser kaputten, widerlichen Frau hingegangen, aus rein menschlicher Perspektive. Was können wir für uns daraus mitnehmen? Ganz einfach, Jesus schaut nicht auf die Person. Jesus ist es egal, wo du herkommst, welche Hautfarbe du hast. Jesus ist es egal, welches Geschlecht du hast. Jesus ist es auch egal, wie dein Leben ausgesehen hat, was du getan hast. Jesus ist deine Sünde niemals so schlimm, als dass er sich mit dir treffen könnte oder dass sein Angebot gelten würde. Wie man also vor diesem Hintergrund erwarten kann, ist das Gespräch mit der Frau eher komisch. Da kommt diese Frau aus Samaria, um Wasser zu schöpfen, und Jesus sagt, gib mir zu trinken. Und für die Frau ist wahrscheinlich eine Welt zusammengebrochen. Da kommt so ein religiöser Jude vorbei. Jesus wurde von anderen als Rabbi angesprochen, also man hat ihn wahrscheinlich angesehen, dass er irgendwas Religiöseres war, und redet plötzlich zu ihr und sagt, gib mir zu trinken. Und die ist völlig, völlig platt. Und sagt erstmal, wie erbittest du als ein Jude von mir etwas zu trinken, da ich doch eine samaritische Frau bin? Denn die Juden haben keinen Umgang mit den Samaritern. Was willst du von mir? Du bist ein Jude. Ich bin eine Samariterin. Geh weg, such dir jemand anders, mit dem du dein Wasser da holen kannst. Und Jesus macht jetzt was ganz Komisches. Er ignoriert ihren Einwand, er ignoriert all diesen Hintergrund, den sie damit bringt. Er fängt nicht mal an, ihr zu sagen, hey, du musst sofort dein Leben ändern oder sowas, sondern das, was er macht, ist, ist Folgendes. Er sagt, und das ist der dritte Punkt, über den wir uns unterhalten möchten, wenn du die Gabe Gottes erkennen würdest und wer der ist, der zu dir spricht, gib mir zu trinken, so würdest du ihn bitten und er gäbe dir lebendiges Wasser. Wenn die Frau ein Jude gewesen wäre oder gelehrt gewesen wäre, dann hätte sie sofort geklingelt bei der Frau. Denn dieser Begriff lebendiges Wasser, der findet sich öfters im Alten Testament. Und ein gelehrter Jude hätte sofort gemerkt, okay, hier geht es gar nicht mehr um Wasser, hier geht es nicht mehr um den Brunnen, das ist überhaupt kein Thema mehr, sondern hier geht es um was Geistliches, um was Inneres. In Jeremia 2,13 zum Beispiel, ich habe euch zwei Stellen damit gebracht, da heißt es über Israel, dass sie zwei Sachen falsch gemacht haben. Oder Gott spricht über Israel, denn mein Volk hat eine zweifache Sünde begangen. Mich, die Quelle des lebendigen Wassers, haben sie verlassen, um sich Zisternen zu graben, löcherige Zisternen, die kein Wasser halten. Also Gott sagt, ich bin die Quelle des lebendigen Wassers und mein Volk ist aber weggegangen von dieser Quelle. Und wenn Jesus dann gesagt hat, hey, ich kann dir dieses lebendige Wasser geben, dann wäre das sowas wie, ich bin Gott. Ein Jude hätte das sofort gecheckt und wäre sofort wahrscheinlich auf die Barrikaden gegangen. Jeremia 17,13 drückt diesen Gedanken nochmal aus. Herr, du Hoffnung Israels, alle, die dich verlassen müssen, zu Schanden werden. Ja, die, welche von mir weichen, werden auf die Erde geschrieben werden, denn sie haben den Herrn verlassen, die Quelle des lebendigen Wassers. Also das ist ein Begriff, der öfters auftaucht. Ein Jude hätte das sofort kapiert. Jetzt ist aber so, dass die Frau keine Jüdin war, sondern eine Samariterin. Die war wahrscheinlich auch nicht sonderlich gelehrt, hat keine Bibelschule besucht oder sowas und hat halt einfach mal gar nichts kapiert. Aber sie stört irgendwas. Und wir werden es gleich sehen. Sie sagt erstmal, Herr, du hast ja keinen Eimer und der Brunnen ist tief. Woher hast du denn das lebendige Wasser? Also sie hat nicht verstanden, dass es tatsächlich nicht mehr um den Brunnen geht, sondern um was Geistliches. Sondern sie sagt, hey, wie willst du denn aus dem tiefen Brunnen irgendwas rausholen? Jetzt gibt es noch ein weiteres Problem, denn sie stört was. Wenn Jesus nämlich sagt, ich kann dir lebendiges Wasser bringen, dann impliziert es auf eine Art und Weise, dass das Wasser, das sie da holt, schlechter ist als das, was Jesus sie anbieten kann. Jesus sagt, hey, du hast ja dein eigenes Zeug, aber ich habe was Besseres für dich. Also fährt sie fort und sagt, du bist doch nicht größer als unser Vater Jakob, der uns den Brunnen gab und er selbst trank daraus und seine Söhne und sein Vieh. Und das, was die Frau vielleicht gedacht hat, ist, ja, du Jude denkst, du bist was Besseres. Meinst du wirklich, du bist wichtiger als, und ich lasse jetzt mal diesen krassen Namen fallen, Jakob, der Patriarch, der wurde später zu Israel umbenannt, war also der Vater von ganz Israel. Und die Frau wird sich vielleicht gedacht haben, okay, ich sag mal den Namen Jakob, dann merkt er schon, wo sein Platz ist, dann merkt er schon, dass er sich hier nicht so aufzuspielen braucht. Und Jesus tut wieder was Unerwartetes und sagt Folgendes. Jesus antwortete und sprach zu ihr, jeden, der von diesem Wasser trinkt, wird wieder dürsten. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, den wird in Ewigkeit nicht dürsten, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, wird in ihm zu einer Quelle von Wasser werden, das bis ins ewige Leben quillt. Im Prinzip sagt Jesus, jep, ich bin was Besseres. Ich habe das bessere Wasser, ich bin der bessere Brunnen und die Leute, die aus mir schöpfen, die sind auch besser dran, denn sie werden ewig leben oder werden nicht mehr sterben. Jesus ist überlegen. Jesus hat das bessere Zeugs. Aber das ist keine Überlegenheit, die sich in Arroganz niederschlägt, sondern das ist eine Überlegenheit, die zwingend notwendig ist. Denn dieses Wasser, das aus dem Brunnen kommt, oder das Wasser, und wir werden es später noch genau versuchen zu deuten, was das in unserem Leben bedeutet, dieses Wasser kann uns nicht, das richtige Wort dazu ist Sitt, also nicht mehr durstig machen. Dieses Wasser kann uns nicht wirklich erfüllen, es kann uns nicht helfen. Wir werden immer wieder durstig werden und am Schluss werden wir irgendwann sterben. Wir brauchen was Besseres. Wir brauchen etwas, das uns wirklich erfüllen kann. Wir brauchen diese Überlegenheit Jesu. Ohne ihn haben wir keine Chance. Was ist aber nun das, was er uns hier geben will? Was ist dieses lebendige Wasser? Und Jesus spricht ein paar Kapitel später, in Johannes 7, nochmals davon. Und da heißt es, aber am letzten Tag, dem großen Tag des Festes, stand Jesus auf, rief und sprach. Wenn jemand dürstet, der komme zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus seinem Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Das sagt er aber von dem Geist, den die empfangen sollten, welche an ihn glauben. Denn der Heilige Geist war noch nicht da, weil Jesus noch nicht verherrlicht war. Das Geschenk, das Jesus hier also anbietet, ist der Heilige Geist. Und dann habe ich gedacht, mache ich hier Schluss einfach und überlasse die Interpretation euch. Aber das hört sich wieder genauso so schwammig an wie lebendiges Wasser davor. Was heißt es im Klartext? Was ist das, was Jesus hier eigentlich meint? Wasser ist und war damals noch viel mehr der Schlüssel zum Leben. Ohne Wasser ging gar nichts. Wir kennen das heute gar nicht so. Wir machen die Wasserleitung auf und trinken was. Wir haben nie wirklich Durst eigentlich. Wasser ist für uns ist eine Selbstverständlichkeit. Früher war das ganz anders. Die Leute mussten stundenlang durch die Wüste stapfen, bis zum Brunnen, mussten sich Wasser holen. Das gibt es in einigen Ländern auch heute noch. Das machen meistens Frauen, aus solchem Grund auch immer. Die laufen stundenlang, bis sie zum Brunnen kommen, damit sie Wasser holen. Das ganze Leben dreht sich um den Durst und das Verlangen, den Durst zu stillen. Und im übertragenen Sinne ist der Mensch nicht nur körperlich durstig, sondern er ist auch in seiner Seele durstig. Er ist innerlich durstig, er ist geistlich durstig. Und so wie wir, wenn wir zu diesem Brunnen gehen und das Wasser holen und das Trinken, am nächsten Tag wieder genau denselben Spaß machen müssen und wieder hin müssen und wieder Wasser holen müssen, genauso ist all das, was wir uns innerlich suchen, womit wir innerlich unseren Durst stillen wollen, letztlich dazu verdammt, dass es uns wieder durstig macht. Wir haben in uns eine Sehnsucht nach irgendwas, nach Sinn, nach Wert, nach irgendwas. Man kann es nicht genau oft definieren. Und wir versuchen, dieses Loch mit allem zu füllen, was so ein Angebot da ist. Mit Ruhm, mit Macht, Ehre, mit Reichtum, mit Sexualität, mit einem Partner, von dem wir uns versprechen, dass er das ganze Leben perfekt machen wird, von einem neuen Haarschnitt vielleicht, von schönen Klamotten, von Urlaub, von Reisen. Ach, noch 4-5 Wochen Arbeit und dann kann ich endlich in Urlaub und dann ist das Leben perfekt. Und dann stellen wir plötzlich fest, wenn wir das haben, wenn wir in den neuen Autos sitzen, wenn wir vielleicht eine Beförderung haben oder wenn der Urlaub vorbei ist, es hat alles nichts geholfen, wir sind nicht weitergekommen. Wir haben keinerlei Gewinn daraus. Die Sehnsucht in uns, das Innere, die innere Leere, die ist weiterhin da. Und die geht nicht einfach weg. Ich habe euch mal ein paar Prominente mitgebracht. Leute, die eigentlich alles erreicht haben, was man hätte erreichen können. Die berühmt waren, die reich waren, die, je nachdem, wie man das interpretieren möchte, schön waren. Und das sind Leute, die eigentlich völlig kaputt waren. Links oben ist Amy Winehouse, die hat sich mit einer Überdosis das Leben genommen. Rechts ist Heath Ledger, der ist auch an einer Überdosis Drogen gestorben. Unten Robin Williams hat sich selbst umgebracht. Das sind Leute, die alles hatten, die das Beste vom Besten, was dieses Leben scheinbar zu bieten hat, genommen hatten und am Schluss davon nicht glücklich geworden sind, sondern viel, viel mehr die Sinnlosigkeit in ihrem Leben gekannt haben und sich selber das Leben genommen haben. Man könnte es vergleichen wie Leute, die durstig sind und dann zum Salzsee hinrennen und Salzwasser trinken. Das wird einen nicht plötzlich befreien von dem Durst, sondern es wird den Durst nur noch schlimmer machen. Kurzzeitig fühlt sich das toll an, weil man Flüssigkeit zu sich nimmt. Aber langfristig trocknet es einen nur noch mehr und mehr aus. Und Gott benutzt auch dieses Bild in Jeremia, wo er gesagt hat, wir sind von der Quelle des lebendigen Gottes weggegangen und haben uns Zisternen gebaut, die das Wasser nicht halten können. Wir schütten da oben Wasser rein, wir versuchen unser Wasser zu sammeln, aber unten sind Risse und es läuft raus. Nichts von dem, womit wir uns füllen wollen in dieser Welt, kann uns wirklich füllen. Was ist also die Lösung für dieses Problem? Und die Lösung für dieses Problem ist, dass wir eigentlich umkehren, wie wir es in Jeremia gelesen haben, weg von diesen kaputten Zisternen, weg vom Salzsee, weg vom Dunkel vielleicht, hin zu der lebendigen Quelle. Hin zu demjenigen, der uns wirklich das geben kann, was wir brauchen, der uns geschaffen hat und der uns so geschaffen hat, dass wir in Abhängigkeit von ihm leben, der uns genau das geben kann, was wir brauchen. Aber da gibt es leider ein Problem, nämlich in Johannes 3, Vers 19 bis 20 heißt es, darin besteht das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist und die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht, denn ihre Werke waren böse. Denn jeder, der Böses tut, hasst das Licht und kommt nicht zum Licht, damit seine Werke nicht aufgedeckt werden. Wir sind böse, wir sind sündig, wir sind kaputt. Und als solche können wir nicht ins Licht kommen, denn wir wollen da gar nicht erst hin. Es ist unmöglich, zurück zu diesem Brunnen zu kommen, denn wir wollen es nicht. Was ist also die Lösung? Und das sind wir wieder beim Gespräch zwischen der Frau und Jesus am Brunnen. Und dann sagt er zu ihr: Wenn du wüsstest, was die Gabe Gottes ist und wer es ist, der zu dir spricht, gib mir zu trinken, so würdest du ihn bitten und er würde dir lebendiges Wasser geben. Jesus bietet dieses lebendige Wasser an umsonst. In der Offenbarung heißt es in der Jahreslosung: Ich will dem Dürstenden aus der Quelle des Wassers des Lebens geben, umsonst. Für uns ist dieses Angebot absolut frei. Es gibt keine Bedingungen, es gibt keinen Anforderungskatalog, den man erfüllen müsste. Es gibt auch keine Warteliste. Aber für Jesus ist dieses Angebot absolut nicht frei. Sünde verschwindet nämlich nicht einfach. Wir können nicht einfach plötzlich gut werden. Wir können nicht einfach vor Gott gerecht bestehen. Mit unserer Sünde können wir niemals von heiligen Gott kommen. Und diese Sünde muss bestraft werden. Denn wenn diese Sünde nicht bestraft werden würde, gäbe es keine Gerechtigkeit. Wäre Gott gerecht, wenn er Sünde nicht bestrafen würde? Nein. Also irgendjemand muss für diese Sünde bezahlen. Das ist genau das, was Jesus Christus getan hat. Das ist der Grund, warum er auf diese Welt gekommen ist, warum er, wie ich das vorhin gesagt habe, in Bethlehem geboren wurde, warum er diesen Zwischenstopp bei der Frau gemacht hat und mit ihr geredet hat, wieso er dann nach Jerusalem gegangen ist und am Schluss am Kreuz für dich und für mich, für meine Schuld und für deine Schuld gestorben ist. Und warum das Ganze? Letztlich, damit wir diesen Fehler, den wir ursprünglich begangen haben, dass wir weggegangen sind von Gott, von der Quelle des lebendigen Wassers, dass wir diesen Fehler rückgängig machen können. Damit wir nicht ewig verdammt sind, damit wir nicht gezwungen sind, immer mehr zu diesem Salzsee zu rennen und am Schluss zu sterben, sondern dass wir Leben haben können, umsonst. Und das gilt nicht nur für Nichtchristen, dieses Angebot. Dieses Angebot gilt auch für uns als Christen. Denn wenn wir uns irgendwann entschieden haben, Ja zu sagen zu dem Angebot, dann erlebt man das oft, dass man den Schritt geht und sagt, okay, ich habe jetzt dieses lebendige Wasser, man ist für ein paar Wochen richtig happy und es läuft ganz gut. Und irgendwann stellt man fest, irgendwas stimmt nicht. Und es liegt häufig daran, dass man denkt, ja, durch meine Bekehrung plötzlich alles gut und richtig. Und diese Dinge, die ich vorher gemacht habe, die sind jetzt plötzlich auch gut. Aber die wären nicht einfach gut. Wir können unseren Durst nicht bei diesen Dingen, die wir vorher so verfolgt haben, stillen. Wenn wir Christen sind, aber unser höchstes Ziel unser beruflicher Erfolg ist, wenn wir Christen sind und unser höchstes Ziel irgendein Partner ist, von dem wir uns den Himmel auf Erden versprechen, wenn wir Christen sind und unser höchstes Ziel viel Geld und ein schönes Haus ist, dann ist es wie, wenn wir die Quelle in uns haben und wieder zu dem Salzsee hinrennen und aus dem Salzsee trinken. Es ist hochgradig dämlich. Unseren Wert, unseren Sinn, unseren Inhalt fürs Leben finden wir allein bei Gott, finden wir allein in der Beziehung zu ihm, finden wir allein, indem wir ihn darum bitten. Es gibt zu diesem Text eigentlich noch viel, viel mehr zu sagen. Man könnte gefühlt noch 3 Predigten daraus machen. Ich will aber, damit wir die Zeit nicht allzu sehr strapazieren, zum Ende kommen und zusammenfassen. Wir haben gesehen, Jesus ist zielgerichtet und er will retten. Jesus tut nicht einfach aus Zufall irgendetwas. Er wählt nicht durch Zufall ein paar Leute aus, die halt, okay, jetzt sitzt du zufällig am Brunnen, jetzt darfst du mitkommen. Überhaupt nicht. Jesus will retten und Jesus will Leute individuell, persönlich retten. Und wenn wir heute Christen sind, dann sind wir das, weil Jesus persönlich zu uns gekommen ist. Und wenn du das heute nicht bist, dann gilt dieses Angebot für dich genauso, wie es damals für diese Frau galt. Geh hin zu Jesus, bring ihm deine Sünde und bitte ihn um dieses lebendige Wasser. Er wird es dir gerne und umsonst geben. Wir haben gesehen, dass Jesus völlig unkonventionell ist, dass es ihm egal ist, wie die Person aussieht, was die Person ausmacht und dass es nichts gibt, was so schlimm ist, dass Jesus sagen würde, okay, bis hierhin und nicht weiter. Für jeden gilt dieses Angebot, unabhängig davon, wer er ist, wie er ist und was er bis jetzt alles in seinem Leben verbrochen hat. Und wir haben gesehen, dass Jesus überlegen ist. Er allein kann retten, er allein ist derjenige, der uns lebendiges Wasser geben kann, nichts sonst auf dieser Erde. Jesus sagt selber von sich, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Jesus allein ist derjenige, der retten kann. Und somit bleibt mir eigentlich nur, euch das als Rat mitzugeben. Geht zu dieser Quelle hin, bittet Jesus um dieses lebendige Wasser und lasst euch füllen. Denn nur so könnt ihr ein Leben leben, das sinnvoll ist und das am Schluss rückblickend wertvoll war. Alles andere ist sinnlos und ist wertlos. Ich habe euch ein paar Fragen mitgebracht, die könnt ihr in den nächsten eineinhalb Minuten euch anschauen, Gedanken dazu machen, nehmt die Fragen auch gern mit und bewegt es in der Woche. Und im Anschluss daran, nach der Minute, wollen wir zusammen in den Lobpreis gehen und Gott loben und preisen dafür, dass er uns dieses Angebot gemacht hat und dass wir bei ihm wirklich Erfüllung finden können.